Schönen guten Abend zusammen. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind und dass der Herr uns noch einmal die Gelegenheit schenkt, uns mit seinem Wort zu beschäftigen. Und wie angekündigt, wollen wir die ersten Verse aus dem dritten Kapitel des Epheserbriefes lesen. Wir lesen aus Epheser 3. Von Vers 1. Deshalb, ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch die Nationen. Wenn ihr nämlich gehört habt von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden ist, wie ich es zuvor in kurzem beschrieben habe, woran ihr beim Lesen mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus wahrnehmen könnt, das in anderen Geschlechtern, den Söhnen der Menschen, nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt offenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist, dass die aus den Nationen Miterben seien, und Miteinverleibte und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist nach der Wirksamkeit seiner Kraft. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unergründlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Versammlung kundgetan werde die mannigfaltige Weisheit Gottes, nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat, in Christus Jesus, unserem Herrn, in welchem wir die Freimütigkeit haben und den Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Deshalb bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine Drangsale für euch, die eure Ehre sind. Soweit wollen wir das Wort Gottes lesen. Daniel hat das einleitend so schön gesagt, dass Gott uns in diesem Brief einen Blick in sein Herz tun lässt. Und wir haben das gestern Abend etwas gesehen und wir haben das auch vor einem Jahr gesehen, dass Gott wirklich so eine Fülle an Segen und Gedanken in seinem Herzen hat, dass wir nur staunen können. Und wir haben uns daran erinnert, dass das große Thema dieses Briefes der Ratschluss oder der Vorsatz, der Plan Gottes ist. Das, was er in seinem Herzen hat, in Bezug auf seinen Sohn, den Herrn Jesus, und in Bezug auf die Gläubigen, die Versammlung. Und im ersten Kapitel zeigt Gott uns zunächst, was in seinem Herzen für jeden einzelnen Gläubigen ist, diese Fülle an Segen, die wir jetzt schon genießen dürfen. Dann haben wir etwas über seinen Plan in Bezug auf den Herrn Jesus gesehen, den Gott als Haupt über alle Dinge einmal hier auf der Erde einsetzen wird, dass der Herr Jesus über alles im Universum herrschen wird. Aber der Herr Jesus wird das nicht alleine tun, sondern er wird das in Verbindung mit seiner Versammlung, mit den Gläubigen tun. Das ist die zweite Seite dieses Planes, dieses Vorsatzes Gottes. Und im zweiten Kapitel haben wir gesehen, was Gott getan hat, um diesen seinen Ratschluss, vor allen Dingen im Blick auf uns, auf die Versammlung, auszuführen. Wir haben uns gestern daran erinnert, dass auf unserer Seite einiges im Weg stand, dass wir von Natur aus nicht passend waren für die Gemeinschaft mit Gott und um in Beziehung zu ihm zu kommen. Wir haben gesehen, dass wir geistlich gesehen tot waren für Gott. Vor unserer Bekehrung waren wir tot in Sünden und Vergehungen, sagt Kapitel 2 am Anfang. Und Gott hat in dem Herrn Jesus dieses Problem beseitigt, hat ihm entsprochen, indem er uns Leben geschenkt hat in dem Herrn Jesus. Er hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Wir waren auch weit entfernt von Gott. Als solche, die aus den Nationen kommen, hatten wir keinerlei Anrecht auf irgendwelche Verheißungen, die Gott seinem Volk Israel gegeben hatte, aber wir waren auch durch unsere Sünden fern von Gott. Aber auch dieses Problem ist gelöst worden. Das hat uns gestern beschäftigt. Wir sind durch das Blut des Christus jetzt nahe geworden. Gott hat uns nahe zu sich gebracht. Und er hat uns vollen Zugang in seine Gegenwart geschenkt. Ein unermesslich großes Vorrecht. Und es gab noch ein drittes Problem, nämlich dass die, die jetzt die Versammlung bilden heute in dieser Zeit der Gnade, die aus den Juden kamen und aus den Nationen kamen, dass diese untereinander verfeindet waren. Und auch dieses Problem ist beseitigt worden. Das hat uns gestern beschäftigt, indem Gott durch den Herrn Jesus und sein Werk am Kreuz auf Golgatha diese beiden verfeindeten Gruppen, Juden und Nationen, zusammengebracht hat, wie er sie eins gemacht hat und versöhnt hat. Und dass er jetzt etwas ganz Neues gemacht hat, indem er die Versammlung gebildet hat. Er hat die Gläubigen aus den Juden und aus den Nationen zu einem neuen Menschen geschaffen und die beiden in einem Leib mit Gott versöhnt. Und wir haben gesehen, dass wir als Glaubende jetzt Hausgenossen Gottes sein dürfen und dass wir auch das Haus Gottes bilden dürfen, diesen heiligen Tempel im Herrn, in dem Gott wohnt und in dem er angebetet werden möchte. Und dass wir auch die Behausung Gottes im Geist bilden. Ganz große Wahrheiten und Segnungen, die uns hier vorgestellt werden und die wir alle nur in Verbindung mit dem Herrn Jesus und aufgrund seines Werkes genießen können. Und daran knüpft Paulus jetzt in Kapitel 3 an. Er beginnt dieses Kapitel, deshalb ich, Paulus der Gefangene. Das heißt, mit diesem deshalb bezieht er sich auf das, was er in den vorangegangenen Versen vorgestellt hat. Aber dann wird euch aufgefallen sein, wird dieser Satz, den er anfängt, durch eine Klammer unterbrochen. Direkt zu Beginn von Vers 2. Und diese Klammer, die schließt sich erst ganz am Ende von Kapitel 3 in Vers 21. Und Kapitel 4 beginnt ganz ähnlich, wie Kapitel 3 anfängt. Deshalb ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch die Nationen. Und Kapitel 4, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Der eigentliche Gedankengang geht also erst in Kapitel 4 weiter. Und ab Kapitel 4 verknüpft Paulus diese hohen Gedanken, die er in den ersten beiden Kapiteln vorgestellt hat, mit unserem praktischen Leben als Christen und macht deutlich, dass wir jetzt als Glaubende entsprechend dieser hohen Stellung und Berufung, in die wir gebracht worden sind, unser Leben führen sollen. Aber bevor er das tut, macht er geleitet durch den Geist Gottes diesen langen Einschub. Und so ist das ganze Kapitel 3 eigentlich ein Einschub in den Gedankengang. Und in diesem Einschub sehen wir, wie Gott seine Gedanken, seinen Ratschluss uns heute bekannt gemacht hat, wie er seine Gedanken offenbart hat. Dass er das getan hat, indem er dem Apostel Paulus als einem ganz besonderen Werkzeug seine Gedanken, seine Pläne offenbart hat, damit dieser sie aufgeschrieben hat für uns und auch damals verkündigt hat, sodass wir sie heute kennen dürfen. Und jetzt könnten wir uns fragen, ja, wieso wird denn dieser lange Klammersatz eingefügt? Warum kommt hier so eine lange Unterbrechung? Ich möchte mal zwei Punkte nennen, die mögliche Antworten auf diese Frage sein können, warum das hier so in einem langen Einschub vorgestellt wird. Das, was Paulus in Bezug auf die Versammlung in der Zeit der Gnade von Pfingsten bis zur Entrückung vorgestellt hat in Kapitel 1 und 2, das ist in den Gedanken Gottes mit dieser Erde auch eine Einschaltung. Gottes Wege mit dieser Erde stehen ganz besonders in Verbindung mit dem Volk Israel. Mit dem Volk Israel hat er im Alten Testament gehandelt, bis dann der Herr Jesus kam. Und nach der Entrückung der Versammlung wird Gott wieder mit dem Volk Israel anknüpfen. Und all das, was dazwischen ist in diesem Zeitabschnitt, wir nennen das schon mal Haushaltung, eine Zeitepoche, die mit dem Herniederkommen des Geistes Gottes hier auf die Erde begann und die endet, wenn der Herr Jesus kommt, um die Versammlung zu sich zu nehmen, begann eben eine Zeit, die Zeit der Gnade, die etwas Eingeschaltetes in diese Wege Gottes mit Israel ist. Für diejenigen, die sich etwas für Prophetie interessieren, finden das zum Beispiel auch in Daniel 9 vorgestellt. In Daniel 9 wird eine prophetische Übersicht über die Ereignisse mit der Rückführung des Volkes Israel aus der babylonischen Gefangenschaft bis hin zum Beginn des tausendjährigen Reiches gegeben. Und das wird in der Symbolik von 70 Jahrwochen dort vorgestellt. Und es ist ganz interessant, dass sich diese Jahrwochen aufteilen in 69 Wochen, die alle schon abgelaufen sind, die mit dem Tod des Herrn Jesus, die auf der Erde endeten. Und dann kommt noch eine Woche, die 70. Und wenn man das dort liest, das kann man vielleicht für sich mal nachlesen, sieht man, dass diese letzte Jahrwoche noch zukünftig ist. Und die ganze Zeit, in der wir heute leben, wird auch dort ausgelassen. Die Zeit der Versammlung, die Zeit der Gnade ist in den Wegen Gottes eine Einschaltung. Vielleicht ein möglicher Grund, warum diese Gedanken über diese besondere Zeit hier auch in dieser Einschaltung vorgestellt werden. Aber es gibt vielleicht auch noch einen zweiten Grund. Und das ist, dass Paulus hier in diesem Kapitel, geleitet durch den Geist Gottes, sich die Mühe macht, seinen Briefempfängern zu erklären, woher er diese großen Gedanken, die völlig neu waren, die bis dahin total unbekannt waren, hatte. Dass er sie durch eine Offenbarung von dem verherrlichten Herrn im Himmel bekommen hatte. Wenn Paulus das Evangelium verkündigte, dann konnte er sich immer wieder auf das Alte Testament stützen, was viele seiner Zuhörer gut kannten, die aus den Juden kamen. Und wir finden das auch in der Apostelgeschichte zum Beispiel, dass Paulus immer wieder auf das Alte Testament zurückgreift. Aber wenn Paulus die Gedanken über die Versammlung und ihre Verbindung mit dem Herrn Jesus vorstellte, dann konnte er nicht auf das Alte Testament zurückgreifen. weil das im Alten Testament nicht enthalten ist. Und deshalb gibt er sich hier die Mühe, wenn wir das so sagen dürfen, um seinen Zuhörern und den Briefempfängern zu zeigen, mit welcher Berechtigung, mit welcher Autorität er diese Gedanken vorstellen konnte. Und das ist doch auch schön, wenn wir sehen, wie Paulus eben unter der Leitung des Geistes Gottes sich Mühe gibt, dass das, was er vorstellte, wirklich angenommen werden konnte und dass alle erkennen konnten, dass es wirklich Gedanken Gottes waren. Und das ist doch auch für uns schön und auch wichtig festzuhalten. Wenn wir das hier so lesen, wie Gott seine Gedanken, ganz besonders im Blick auf die Versammlung, die Gemeinde, kundgetan hat, dann merken wir, was für ein großes Vorrecht das ist, dass wir gerade in dieser Zeit leben dürfen. Und dass wir dazugehören dürfen zu dieser Versammlung, die für ihn so wertvoll und so kostbar ist. Und deshalb sind diese Verse, in denen Paulus viel von sich und seinem Dienst spricht, auch wichtig für uns. Zunächst stellt Paulus sich als ein Gefangener Christi Jesu vor. Das ist schon bemerkenswert. Als Paulus diesen Brief schrieb, war er in Rom im Gefängnis. Warum war Paulus dort? Paulus war genau wegen der Wahrheit dort, die er in diesem Brief vorstellte. Er war genau deshalb im Gefängnis, weil er die Wahrheit von Christus und der Versammlung verkündigte und weil er verkündigte, dass die aus den Nationen an den Herrn Jesus glaubten, jetzt auch in die Beziehung zu Gott gekommen waren. Das hatte den Hass und die Feindschaft der Juden ganz besonders erregt. Und wir können das in der Apostelgeschichte 22 einmal nachlesen, wie genau dieser Punkt den Hass der Juden erregte und dann dazu führte, dass er gefangen genommen wurde. In Apostelgeschichte 22 verteidigt Paulus sich vor den Juden in Jerusalem. Das Kapitel beginnt: Brüder und Väter, hört jetzt meine Verteidigung vor euch. Und dann lesen wir einmal Vers 19. Und ich sprach: Herr, Sie selbst wissen, dass ich die an dich Glaubenden ins Gefängnis warf und in den Synagogen schlug. Und als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde, stand auch ich dabei und willigte mit ein und verwahrte die Kleider derer, die ihn umbrachten. Und er sprach zu mir, der Herr: Geh hin, denn ich werde dich weit weg zu den Nationen senden. Und dann kommt die Reaktion der Juden. Sie hörten ihm aber bis zu diesem Wort zu und erhoben ihre Stimme und sagten: Weg von der Erde mit einem solchen, denn es geziemt sich nicht, dass er am Leben bliebe. Und dann hätte man ihn fast getötet. So erregt wurden die Juden, als Paulus das sagte, dass er von dem verherrlichten Herrn im Himmel den Auftrag bekommen hatte, zu den Nationen zu gehen. Und deshalb war Paulus im Gefängnis für diese Wahrheit von Christus und seiner Versammlung. Das zeigt uns auch, wie wertvoll Paulus diese Wahrheit war, dass er bereit war, dafür ins Gefängnis zu gehen. Und da wollen wir uns ganz praktisch die Frage stellen: Wie wertvoll ist uns denn dieser Gedanke, zu der Versammlung zu gehören, zu der Gemeinde des Herrn? Paulus war das sehr wertvoll. Er war dafür im Gefängnis. Aber noch etwas ist schön in diesem Vers. Paulus nennt sich der Gefangene Christi Jesu. Buchstäblich war er Gefangener der Römer, ein Gefangener Neros. Aber er sagt hier: Ich bin ein Gefangener Christi Jesu. Und damit sagt er: Ich nehme diese misslichen Umstände der Gefangenschaft aus der Hand meines Herrn an. Und das ist ein wirklich nachahmenswerter Zug. Der Glaube des Paulus sah die Hand Gottes, die Hand des Herrn hinter seinen schwierigen Umständen. Aber er nahm das aus seiner Hand willig an. Wir haben gestern schon gesagt, dass wir immer wieder auch doch so einzelne praktische Impulse hier aus diesen Versen mitnehmen wollen. Und vielleicht können wir hier von Paulus lernen, dass wenn auch in unserem Leben mal Schwierigkeiten auftreten, unschöne Situationen, in die wir kommen, dass wir dann auch versuchen, diese Umstände aus der Hand des Herrn anzunehmen und seine Hand in diesen Dingen zu erkennen. Wenn uns das gelingt, dann bewahrt uns das vor Bitterkeit und dann gibt uns das auch in schwierigen Umständen Frieden ins Herz. Paulus kann uns da wirklich ein Vorbild sein, auch wenn man zum Beispiel den Brief an die Philipper liest, den er auch aus schwerer Gefangenschaft schreibt. Aber wenn man diesen Brief liest und auch hier den Brief an die Epheser, dann merkt man eigentlich nichts davon. Man hat mal gesagt, in diesen Briefen riecht man keinen Gefängnisgeruch, weil Paulus so erfüllt war von dem, was sein Herz beschäftigte, weil er in so inniger Gemeinschaft mit seinem Herrn lebte. Nachdem er diese Einleitung gemacht hat, kommt dann, wie gesagt, mit Vers 2 diese Einschaltung, in der Paulus jetzt erklärt, wie Gott seine Gedanken kundgetan hat in dieser Zeit. Er sagt, wenn ihr nämlich gehört habt von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist. Wenn ihr nämlich gehört habt, man könnte auch sagen, weil ihr gehört habt. Der Apostel Paulus war ungefähr 3 Jahre in Ephesus gewesen. Und in Apostelgeschichte 20, als er Abschiedsworte an die Ältesten von Ephesus richtet, da sagt er in einem Vers, dass er nicht zurückgehalten hatte, ihnen den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Paulus hatte sie bekannt gemacht mit diesem Vorsatz, mit diesem Plan Gottes. Das hatten die Epheser gehört. Und Paulus nennt das hier die Verwaltung der Gnade Gottes. Dieser Ausdruck Verwaltung, der kommt ein paar Mal in diesem Abschnitt vor. Und Verwaltung, wir würden heute vielleicht sagen, ist ein Management, ein Ordnen, das Führen eines Haushalts, das ist eine Verwaltung. Und Paulus war dieser Auftrag gegeben worden, diese Wahrheit, die er hier mit den Worten Gnade Gottes bezeichnet, zu verwalten. Und das bedeutete in seinem Fall, dass er sie bekannt machte, dass er sie verkündigte, dass er sie auch aufschrieb, sodass wir heute noch etwas davon haben. Und dieses Verwalten bedeutet auch, dass er den Briefempfängern, den Gläubigen, ans Herz legte, entsprechend dieser Gedanken Gottes zu leben. Ein Verwalter hat etwas anvertraut bekommen, was ihm nicht gehört und was er für einen anderen treu managt, treu verwaltet. Und Paulus war so ein treuer Verwalter, der das, was Gott ihm im Blick auf seine Gedanken anvertraut hatte, treu weitergab. Und das tat er so treu, dass er dafür sogar bis ins Gefängnis ging. Und Paulus nennt es die Verwaltung der Gnade Gottes. Ja, in diesen Gedanken über den Herrn Jesus und ganz besonders auch über das, was mit der Versammlung, mit uns zu tun hat, offenbart sich die Gnade Gottes in ganz besonderer Weise. Es ist wirklich eine Verwaltung der Gnade Gottes. Und Paulus sagt, dass ihm diese Verwaltung in Bezug auf die Epheser gegeben worden war. Doch da wollen wir eine praktische Bemerkung einflechten. Niemand von uns hat so eine Verwaltung, hat so eine Aufgabe bekommen wie Paulus. Aber wir lesen in 1. Petrus 4 zum Beispiel, dass wir alle etwas von dem Herrn anvertraut bekommen haben, eine Gnadengabe bekommen haben und dass wir diese als treue Verwalter ausüben sollen. Vielleicht lesen wir das einmal in 1. Petrus 4. 1. Petrus 4, Vers 10. Je nachdem jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit als gute Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Das wollen wir doch auch zu Herzen nehmen, dass wir das, was der Herr jedem von uns ganz persönlich anvertraut hat, wozu er uns befähigt hat, und das hat er wirklich mit jedem von uns hier getan, dass wir das treu ausführen, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen, uns in seinen Dienst stellen und von Paulus lernen, der so ein treuer Verwalter war. Josef im Alten Testament war übrigens auch so ein treuer Verwalter. Ganz buchstäblich war er der Verwalter des Hauses von Potiphar. Er war über alles gesetzt im Haus Potiphars. Und er führte seinen Dienst so treu aus, dass er auch ins Gefängnis kam, weil er nicht auf die böse Versuchung der Frau Potiphars einging. Treue Verwalter werden gesucht, lesen wir auch im 1. Korintherbrief, ich glaube in Kapitel 3. Dass man an einem Verwalter sucht, dass er treu erfunden werde. Und dann sagt Paulus weiter in Vers 3, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden ist. Ich fange mal mit dem Ausdruck das Geheimnis an. Mit das Geheimnis meint Paulus hier genau diese Gedanken Gottes im Blick auf den Herrn Jesus als das Haupt über alle Dinge, aber in Verbindung mit der Versammlung, seinem Leib. Das war ein Geheimnis, weil es bis dahin im Alten Testament nicht bekannt war. Ein Geheimnis im Neuen Testament ist etwas, was bis dahin nicht bekannt gemacht worden war und was nur durch Glauben aufgenommen werden kann. Und diese Gedanken Gottes, das führt Paulus jetzt weiter aus, waren im Alten Testament völlig unbekannt. Aber jetzt hatte Gott sie bekannt gemacht. Und er hatte diese Gedanken, dieses Geheimnis, dem Paulus offenbart. Das war die Antwort auf die Frage, Paulus, woher weißt du diese Gedanken? Weil Gott ihm eine Offenbarung gegeben hatte. Der verherrlichte Herr vom Himmel hatte ihm diese Gedanken mitgeteilt. Und als treuer Verwalter hatte Paulus das zuvor in kurzem beschrieben, sagt er im zweiten Teil von Vers 3. Und da nimmt er Bezug auf das, was in Kapitel 1 und 2 beschrieben worden ist. Zuvor in kurzem beschrieben, gemessen an der Tragweite dieser Gedanken, dieses Inhaltes des Geheimnisses, sind es wirklich nur ganz wenig Verse, die in diesen beiden Kapiteln davon handeln. In Kapitel 1 waren es die Verse 10 und 11, wo gesagt wurde, dass Gott es sich vorgenommen hat, für die Verwaltung der Fülle der Zeiten alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm, in dem wir auch ein Erbteil erlangt haben. Fast nur ein Vers. Und dann am Ende des Kapitels, Vers 22 und 23, dass Gott alles seinen Füßen unterworfen hat und ihn, den Herrn Jesus, als Haupt über alles der Versammlung gegeben hat, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das sind die beiden Seiten dieses Geheimnisses, Christus und die Versammlung. Und in den Versen, die wir gestern vor uns hatten, Vers 13 bis 21, haben wir auch etwas von diesen wenigen Worten gefunden. Und diese Worte gingen ganz besonders darauf ein, wie Gott gewirkt hat, um die Versammlung zu bilden. Es war also wirklich in kurzem beschrieben. Aber Gott teilt wichtige Gedanken oft nur mit wenigen Worten mit. Und er setzt ein gewisses geistliches Verständnis und Interesse daran voraus. Und wenn man diese Verse, die wir gerade gedacht haben, so liest, dann kann man wirklich das Verständnis des Apostels Paulus in dem Geheimnis des Christus wahrnehmen, wie Vers 4 das sagt. Woran ihr beim Lesen mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus wahrnehmen könnt. Hier wird wieder der Ausdruck Geheimnis gebraucht. Hier wird gesagt Geheimnis des Christus. Es geht immer um dasselbe Geheimnis. Es geht um diese Verwaltung der Gnade Gottes, um dieses Geheimnis von Christus und seiner Versammlung. Aber interessanterweise wird es hier das Geheimnis des Christus genannt, obwohl es ja diese zwei Seiten hat und auch die Versammlung dazugehört. Und in den nachfolgenden Versen geht es eigentlich mehr um die zweite Seite, nämlich die Versammlung. Und doch heißt es hier das Geheimnis des Christus. Vielleicht liegt eine Antwort darin, dass Christus in diesem Geheimnis den höchsten Platz und Stellenwert einnimmt. Die Versammlung ist der untergeordnete Teil dieses Geheimnisses. Christus hat immer den ersten Platz in den Gedanken Gottes. Eine zweite Antwort liegt vielleicht darin, dass uns auch mit diesem Begriff gezeigt wird, wie eng die Verbindung zwischen Christus und seiner Versammlung ist. Die Verbindung ist so eng, dass es in 1. Korinther 12, Vers 12, glaube ich, heißt, wo von dem Leib gesprochen wird, von der Versammlung, so auch der Christus. So eng ist die Versammlung mit dem Herrn Jesus verbunden, dass dort gesagt wird, der Christus. Und so ist es das Geheimnis des Christus. Er nimmt den ersten Platz ein und die Verbindung der Versammlung zu ihm ist untrennbar, geprägt durch ihn. Dann in Vers 5 sagt Paulus noch einmal, oder sagt er, dass dieses Geheimnis in anderen Geschlechtern, also in vorangegangenen Geschlechtern, den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt offenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist. Das unterstreicht das, was wir gerade im Blick auf ein Geheimnis gesagt haben, dass es etwas ist, was vorher nicht bekannt war. Und hier sagt Paulus ganz deutlich, das, was ich euch hier schreibe, das ist in vorangegangenen Zeiten den Menschen nicht kundgetan worden. Das finden wir im Alten Testament nicht. Das war nicht bekannt. Es war erst jetzt offenbart worden. Erst in dieser Zeit der Gnade, erst nach dem vollbrachten Werk des Herrn, hat Gott diese Gedanken kundgemacht. Und er hat sie den heiligen Aposteln und Propheten kundgemacht. Und damit sind die Apostel und auch die Propheten des Neuen Testamentes gemeint. Das macht schon die Reihenfolge deutlich. Die Apostel war etwas, was es nur im Neuen Testament gibt. Propheten gab es auch im Alten Testament. Aber hier sind die Propheten des Neuen Testaments gemeint, von denen wir auch in der Apostelgeschichte lesen, dass es verschiedene Propheten auch gab in den Versammlungen. Das waren Männer, durch die Gott zu den Seinen reden konnte. Ihnen hat Gott seine Gedanken offenbart. Aber nur dem Apostel Paulus hat er diese ganz besondere Verwaltung anvertraut, diese Gedanken auch zu verkündigen und vor allen Dingen niederzuschreiben in den Briefen. Das haben die anderen Apostel und die Propheten nicht in der Form getan. Das war die besondere Aufgabe des Apostels Paulus. Und Gott hat seine Gedanken den heiligen Aposteln und Propheten im Geist oder in der Kraft des Geistes geoffenbart. Damit ist der Heilige Geist gemeint. Und es wird damit deutlich, dass der Heilige Geist, der Geist Gottes, die Quelle dieser Offenbarung ist. Aber andererseits zeigt es uns auch, in was für einem Zustand wir sein müssen, um diese Gedanken aufnehmen zu können. Wir müssen auch in einem geistlich guten Zustand sein. Wir müssen im Geist sein, um diese Gedanken Gottes aufnehmen zu können. Und um diese Gedanken Gottes, die so groß sind, mitteilen zu können, brauchte es die Autorität eines Apostels und die Offenbarung, die ein Prophet bekam. Und in gewisser Weise war Paulus beides. Er war ein Apostel und ein Prophet. Er hatte von dem Herrn die nötige Autorität bekommen, diese erhabenen Gedanken vorzustellen, und er hatte diese Gedanken auch offenbart bekommen. Und dann kommen wir zu Vers 6. Und in diesem sechsten Vers beschreibt Paulus wieder mit ganz wenig Worten den Inhalt des Geheimnisses im Blick auf die Seite der Versammlung. Und er nennt drei Dinge. Einmal, dass die aus den Nationen Miterben seien. Zweitens, dass sie Miteinverleibte seien. Und drittens, Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus. Miterben, Miteinverleibte und Mitteilhaber. Das sind alles drei Worte, die wir auch im Alten Testament nicht finden. Das ist etwas Neues. Und das passt zu diesem Geheimnis. Das beschreibt den Inhalt des Geheimnisses im Blick auf die Versammlung. Und es macht noch einmal deutlich, was wir auch gestern Abend gesehen haben, diese enge Verbindung, die es jetzt gibt zwischen Gläubigen aus den Juden und Gläubigen aus den Nationen. Denn das wird durch dieses dreimalige Mit ausgedrückt. Dieses Mit bedeutet das Miteinander von Gläubigen aus den Nationen mit den Gläubigen aus den Juden. Und es zeigt auch das Miteinander der Gläubigen insgesamt mit dem Herrn Jesus, diese Verbindung. Und das Erste ist, dass die aus den Nationen Miterben seien. Das ist etwas ganz Neues gewesen. Dass Menschen aus den Nationen, solche wie wir es sind, Miterben Gottes sein dürfen und auch Miterben der Gläubigen aus den Juden. Und wir lesen das in Römer 8, das wollen wir einmal aufschlagen, wo uns darüber berichtet wird. Römer 8, Vers 17, oder am Ende von Vers 16 lesen wir schon: Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind, wenn aber Kinder so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Das ist auch etwas von der hohen Stellung, die wir heute haben dürfen. Wir dürfen Miterben des Herrn Jesus sein. Zusammen mit den Gläubigen aus den Juden. Aber das ist nicht alles. Es heißt dann zweitens, dass wir auch Miteinverleibte sind oder mit Leib. Und das geht noch etwas weiter. Ein Jude konnte sich vielleicht dann noch vorstellen, dass auch andere bevorrechtigt waren und etwas miterben sollten. Aber man kann sehr wohl zusammen etwas erben, ohne auch zusammen zu gehören. Aber hier lernen wir, dass man auch jetzt zueinander gehört. Und das auf die engste vorstellbare Weise, indem man nämlich in einem Leib vereinigt sind. Und das haben wir gestern vor uns gehabt. Diese enge Verbindung der Gläubigen in dem einen Leib, in der Versammlung, untereinander. Und in diesem Kontext ganz besonders die Verbindung der Gläubigen aus den Juden mit den Gläubigen aus den Nationen. Zusammen bilden sie jetzt diesen einen Leib. Und das Dritte, Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus. Hier wird uns nicht näher gesagt, welche Verheißung oder welche Verheißungen gemeint sind. Und weil das offen bleibt, dürfen wir vielleicht sagen, dass damit die Summe, die Fülle der Verheißungen Gottes in dem Herrn Jesus an uns gemeint sind. Alles das, was Gott im Neuen Testament offenbart und verheißen hat für die Gläubigen, das ist jetzt unser Teil. Mitteilhaber der Verheißungen in Christus Jesus. Und gestern Abend haben wir gesehen, dass die aus den Nationen Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung waren, dass sie keine Verheißungen hatten. Und heute sind wir Mitteilhaber der Verheißungen in Christus Jesus. Und diese Gedanken, diese Verheißungen sind uns durch das Evangelium, das Paulus verkündigt hat, kundgemacht worden. Und da merken wir, dass der Ausdruck Evangelium eine viel weitergehende Bedeutung hat als in Anführungsstrichen nur die Botschaft für den Sünder, zu dem Herrn zu kommen. Nein, das Evangelium in seinem ganzen Umfang beinhaltet auch die anderen Gedanken Gottes, auch im Blick auf die Gedanken über seine Versammlung. Paulus hatte dieses Evangelium als ein Diener verkündigt. In aller Demut hat er das getan. Nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, nach der Wirksamkeit seiner Kraft. Wieder erwähnt Paulus die Gnade Gottes. Er spricht hier in diesen Versen dreimal von sich und seinem Dienst als Apostel oder Diener. Und er bringt das immer in Verbindung mit der Gnade. Wir haben das in Vers 2 gesehen. Er war ein Verwalter der Gnade Gottes, die ihm gegeben worden war. Hier ist er ein Diener des Evangeliums nach der Gabe der Gnade Gottes. Und in Vers 8 spricht er auch davon, dass ihm diese Gnade gegeben worden war. Paulus war demütig und tat seinen Dienst in aller Bescheidenheit. Und diese Gabe war ihm gegeben worden nach der Wirksamkeit seiner Kraft. Paulus war nicht von Menschen zu einem Dienst ordiniert worden, wie man das heute leider in den Kirchen so hat. Nein, er war vom Geist Gottes dazu befähigt und beauftragt worden. Und das führt er weiter aus in Vers 8 und sagt: Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unergründlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Er spricht mit großer Demut, auch in Vers 8 von sich. Er nennt sich den Allergeringsten von allen Heiligen. Und das ist wirklich bemerkenswert. Diese hohen und erhabenen Gedanken, die Paulus anvertraut worden waren, die machten ihn nicht hochmütig, sondern demütig. Und diese Wirkung muss das auch auf uns haben, wenn wir uns mit diesen Gedanken beschäftigen. Dass wir uns unserer eigenen Kleinheit bewusst werden, angesichts dieser großen und erhabenen Gedanken Gottes im Blick auf dich und mich. Dass wir seine Größe rühmen und unsere Kleinheit verspüren. Und Paulus war wirklich ein Mann, der von Herzen demütig war. Wir lesen verschiedentlich, dass er sich mit anderen vergleicht. Und das ist jedes Mal bemerkenswert. Hier vergleicht er sich mit den anderen Heiligen, mit anderen Gläubigen. Und was sagt er? Ich bin der Allergeringste oder der Kleinste der Kleinen, könnte man auch sagen. In 1. Korinther 15 vergleicht er sich mit den anderen der Apostel. Und ich glaube, das ist in Vers 9. Da sagt er: Ich bin der Geringste der Apostel. Wenn er sich mit den Aposteln vergleicht, ist er der Geringste. Aber es gibt auch einen Vergleich, wo Paulus der Größte ist. Und das ist in 1. Timotheus 1, Vers 15, wo Paulus sich den Größten der Sünder nennt. Da sehen wir seine Demut. Und wieder spricht er von der Gnade, die ihm gegeben worden war, den Nationen den unergründlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Er sah seinen Dienst, seinen Auftrag als eine Gnade an. Da können wir wieder einen praktischen Gedanken für uns mitnehmen, dass auch wir das, was wir für den Herrn tun dürfen, wirklich in Demut als eine Gnade annehmen und ansehen, dass wir in dieser Haltung für unseren Herrn tätig sind, im Bewusstsein, es ist alles nur Gnade, dass er solche, wie wir sind, in seinem Dienst gebrauchen möchte, das ist nur Gnade. Und ihm war die Gnade gegeben worden, den unergründlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Das ist auch wieder so ein Ausdruck im Epheserbrief. Unergründlicher Reichtum des Christus. Da dürfen wir an alle Reichtümer in dem Herrn Jesus denken, die uns in ihm geschenkt sind. Hier im Epheserbrief. Und im Kolosserbrief ist mehr so die Seite seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit des Herrn betont. Und in Verbindung mit dem Kolosserbrief darf man bei dem unergründlichen Reichtum des Christus besonders an den Reichtum denken, der in seiner Person begründet ist. Hier ist es vielleicht mehr der Gedanke an den Reichtum an Segnungen, der uns in dem Herrn Jesus geschenkt ist. Und für die Jüngeren, das ist wie so eine Schatzkiste, die voller Schätze ist, in der wir wühlen können und nie den Boden erreichen. Das ist der unergründliche Reichtum des Christus. Wir können einen Schatz nach dem anderen aus dieser Schatztruhe holen und erreichen doch nie den Boden. Und Paulus war der Auftrag gegeben worden, diese Gnade und den Reichtum des Christus den Nationen zu verkündigen. Und das meint hier den Gläubigen aus den Nationen. Und in Vers 9 erweitert er den Gedanken und sagt, und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei. Und dann betont er wieder, dass von den Zeitaltern her oder von Ewigkeit her verborgen war in Gott. Betont er noch einmal, dass das, was er hier mitteilt, bis dahin verborgen war. Auch nicht verborgen in den Schriften des Alten Testaments, dass man es nur nicht entdeckt hätte. Nein, es war verborgen in Gott. Und jetzt offenbart. Und Paulus hatte den Auftrag, alle zu erleuchten. Und es ist nicht ganz einfach und eindeutig zu erkennen, wer hiermit alle gemeint ist. Ob es alle Gläubigen meint oder alle Menschen. Ich bin geneigt, eher an alle Menschen zu denken, weil im Vers 10 dann auch noch die gesamte Engelwelt vor uns kommt. Und es war der Auftrag von Paulus, alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei. Und vielleicht kann man das so verstehen, dass Gottes Plan im Blick auf die Versammlung jetzt in dieser Zeit bekannt geworden ist. Es ist ans Licht gebracht worden, wie etwas erleuchtet wird. Und das ist einmal dadurch bekannt geworden, dass es die Versammlung jetzt gibt, dass sie hier auf der Erde existiert. Und auch die Menschen sehen können, dass sich diese Gedanken Gottes wirklich erfüllt haben und erfüllen. Und es ist zweitens ans Licht gekommen, eben durch den Dienst von Paulus, der diese Gedanken Gottes mitgeteilt hat und auch für jeden nachlesbar in Gottes Wort aufgeschrieben hat. Und dann kommt Vers 10, ein dritter Kreis, an dem sich diese Gedanken richten, damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Versammlung kundgetan werde, die mannigfaltige Weisheit Gottes. Hier wird von Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Örtern gesprochen. Und damit sind die Engelwelten gemeint, die nicht gefallenen Engel. Diese befinden sich in den himmlischen Örtern, in diesem himmlischen Bereich. Und die Engel oder den Engeln wird jetzt durch die Versammlung etwas von der mannigfaltigen oder vielfachen Weisheit Gottes gezeigt. Weisheit Gottes sichtbar in der Gemeinde. Das finden wir hier. Die Engel haben von jeher das Handeln Gottes beobachtet. Die Engel haben die Weisheit Gottes gesehen, als er die Erde geschaffen hat. Da lesen wir in Hiob 38, dass die Söhne der Morgensterne jubelten, als diese Erde geschaffen wurde. Darin zeigte sich Weisheit Gottes. Die Engel haben auch die Wege Gottes mit den Menschen beobachtet. Sie haben gesehen, wie der Mensch, den Gott so wunderbar geschaffen hatte, so schnell in Sünde fiel und Gott ihn doch nicht laufen ließ, sondern weitermachte mit diesen Menschen in seiner Langmut. Sie haben gesehen, wie Gottes Weisheit sich im Handeln mit dem Volk Israel offenbarte. Die Engel haben auch gesehen, als der Sohn Gottes hier auf die Erde kam. Da haben sie auch gejauchzt. Das war Weisheit Gottes. Die Engel haben auch gesehen, wie wir Menschen den Herrn Jesus behandelt haben, als er hier auf der Erde war. Und wie der Herr doch, obwohl er so viel Hass und Ablehnung erfahren hat, unbeirrt seinen Weg weiterging. Das war Weisheit Gottes. Die Engel haben auch gesehen, wie der Sohn Gottes ans Kreuz geschlagen wurde und dort gestorben ist. Das alles haben sie gesehen. Aber heute, in dieser Zeit der Gnade, sehen sie noch etwas anderes. Eine weitere Form der Weisheit Gottes. Dass Gott jetzt Menschen, die seinen Sohn ans Kreuz gebracht haben, so begnadigt, herausnimmt, zu seinem Eigentumsvolk macht, sie in der Versammlung zusammenführt und dass sie die Behausung Gottes im Geist sein dürfen, wie wir gestern gesehen haben. Darin sehen sie eine ganz neue Form von Weisheit. Und an uns, an der Versammlung, erkennen sie die Bedeutung des Wortes Gnade. So gewaltig groß ist das, was Gott jetzt mit uns, mit der Versammlung tut. Und die Engel beobachten das. Die Versammlung, hat man mal gesagt, ist wie ein Lehrbuch für die Engel. Und auch damit wollen wir einen praktischen Gedanken verbinden. Das ist grundsätzlich so, dass die Engel, wenn sie auf die Versammlung blicken, etwas von der Weisheit Gottes erkennen. Aber das darf auch ganz praktisch so sein, wenn wir als Versammlung hier auf der Erde leben und auch wenn wir als Versammlung zusammenkommen zum Namen des Herrn, uns versammeln, dann sollen die Engel auch da etwas von der Weisheit Gottes sehen. Dann wollen wir uns ansprechen lassen, auch um der Engel willen, die auf uns schauen, die Gedanken Gottes im Blick auf das Zusammenkommen und den gemeinsamen Weg der Gläubigen nach seinen Gedanken zu verwirklichen. In 1. Korinther 11 und auch in Kapitel 3 wird uns das auch gesagt, dass die Versammlung auf uns herniederschauen und etwas davon sehen, wie wir entsprechend den Gedanken Gottes unseren Weg gehen. Dann kommt Vers 11, wo es noch heißt, dass ihnen die mannigfaltige Weisheit Gottes kundgetan wird nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat, Gott gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Wird wieder ein anderer Ausdruck gebraucht, der ewige Vorsatz hier. Es meint aber auch wieder diese Gedanken Gottes, sein Plan im Blick auf seinen Sohn und die Versammlung. Und hier sehen wir, das sind Gedanken, das ist ein Plan, den Gott vor aller Zeit in der Ewigkeit schon gefasst hat. Und diese Gedanken, die hat er jetzt kundgemacht. Ist das nicht groß? Und wir lernen hier auch, dass Gott diesen seinen Vorsatz gefasst hat in Christus Jesus. Der Herr Jesus ist der Mittelpunkt des Ratschlusses Gottes. Alle Gedanken Gottes sind mit dem Herrn Jesus verbunden. Er ist immer der Mittelpunkt. Dieser ewige Vorsatz ist gefasst worden in Christus Jesus, aber dann kommt etwas unserem Herrn. Und das hat mich sehr beeindruckt, als ich mich so mit diesen Versen beschäftigt habt, dass es hier heißt, unser Herr. Wenn wir daran denken, was wir gerade gesagt haben, hier geht es um Christus als den Mittelpunkt des ewigen Vorsatzes, des ewigen Planes Gottes. Und dieser Mittelpunkt des ewigen Vorsatzes Gottes ist jetzt unser ganz persönlicher Herr. Dein und mein Herr. Wir sind in eine so enge Beziehung zu diesem Christus Gottes gebracht worden, dass wir ihn unserem Herrn nennen dürfen. Ist das nicht gewaltig groß? Ob wir nicht neu dafür dankbar werden? Dann endet dieser Abschnitt, ganz interessant, mit zwei ganz praktischen Gedanken. Wir haben so große Gedanken vor uns gehabt. Und jetzt wird es ganz praktisch und geht auf unser tägliches Leben ein. Es wird gesagt, dass wir in dem Herrn Jesus, unserem Herrn, Freimütigkeit haben und den Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Da kommen wir wieder auf das Thema von gestern Abend zurück. An dieses Vorrecht, dass wir Zugang haben zum Vater. Dass wir Gott als unseren Vater kennen dürfen und ihm nahe gebracht worden sind. Und hier sehen wir zweierlei. Wir haben einmal Freimütigkeit und wir haben den Zugang in Zuversicht zum Vater. Freimütigkeit, zum Vater zu kommen, zu haben, meint vielleicht mehr, dass wir jederzeit zu dem Vater gehen dürfen, um ihm unsere Bitten, unsere Anliegen vorzustellen. Wie Hebräer 4, Vers 16 das sagt, dass wir mit Freimütigkeit hinzutreten dürfen zum Thron der Gnade, um Gnade zu finden und Barmherzigkeit zu rechtzeitiger Hilfe. Dieses Vorrecht steht uns offen und wir dürfen das mit Freimütigkeit, ohne Furcht, mit freiem Gemüt tun. Aber es bedeutet auch das, was wir in Hebräer 10, Vers 19 finden, dass wir Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Auch daran haben wir uns kurz erinnert gestern, dass wir Gott als Priester mit Lob, Dank und Anbetung nahen dürfen. Und das Zweite ist, dass wir auch Zugang in Zuversicht haben. Und das meint vielleicht mehr den Gedanken, dass wir auch jederzeit in die Gegenwart Gottes kommen dürfen. Und das tun wir im Gebet, wenn wir in der Stille vor ihm sind, uns mit ihm beschäftigen, um einfach bei ihm zu sein, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Wir haben Zugang in Zuversicht durch den Glauben an den Herrn Jesus, weil wir auf den Herrn Jesus vertrauen, weil wir an ihn glauben, dürfen wir voller Zuversicht in die Gegenwart unseres himmlischen Vaters kommen, um bei ihm zu sein. Wir alle kennen das vielleicht, ich will das mal mit einem Bild verdeutlichen. Wenn ich mich schon mal ins Arbeitszimmer zurückziehe, um etwas Zeit für mich zu haben, dann mache ich die Tür zu. Aber dann dauert es nicht lange, dann kommt eins der Kinder rein. Sie haben die Freimütigkeit, weil sie wissen, ich bin ihr Papa. Und die Größeren, die kommen meistens, weil sie irgendein Anliegen haben. Dann soll ich eine Klassenarbeit unterschreiben, dann müssen sie gerade am Drucker was ausdrucken oder sie brauchen Geld für irgendwas. Sie kommen aber mit Freimütigkeit mit ihren Anliegen zu mir. Und unsere Kleinste, wenn die kommt, die ist so 3,5, die hat noch keine Anliegen, die sagt schon mal, Papa, darf ich bei dir sein? Das ist dieser Zugang in Zuversicht. Wenn wir einfach bei unserem Vater sein wollen in der Gemeinschaft mit ihm. Und wir das neu schätzen, dieses Vorrecht, und auch mehr praktizieren in unserem täglichen Leben. Und der letzte Gedanke in Vers 13, auch ganz praktisch, auf dem Weg hinter dem Herrn Jesus her gibt es auch Schwierigkeiten, kann es auch Drangsal geben. Und das erlebte Paulus als ein Gefangener Christi Jesu. Er hatte massiv Drangsal. Aber er schreibt hier, deshalb bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine Drangsale für euch, die eure Ehre sind. oder was eure Ehre ist. Paulus selbst, haben wir gesehen, war nicht mutlos durch seine Drangsal. Und jetzt schreibt er auch den Ephesern, lasst euch dadurch nicht entmutigen. Denn die Tatsache, dass ich in Schwierigkeiten bin, ist gerade ein Beweis dieser wunderbaren Wahrheit und Stellung, über die ich reden und schreiben darf. Er war ja verfolgt und in Drangsal, weil er diese wunderbare Wahrheit verkündigt hatte, dass Gottes Liebe jetzt auch zu den Nationen ausgeht. Und so sagt er ihnen hier, lasst euch nicht demotivieren, lasst euch nicht entmutigen, wenn es Schwierigkeiten gibt. Solche Schwierigkeiten um Christi willen sind gerade ein Beweis dafür, dass ihr in eine so wunderbare Stellung gekommen seid. Und es zeigt uns auch noch einmal, wie eng wir in dem einen Leib in der Versammlung untereinander verbunden sind. Dass Paulus sagen konnte, meine Drangsale, die sind eure Ehre. Sie waren so eng verbunden. Und auch dieser Gedanke liegt sicher darin, dass gerade diese Drangsale es waren, in denen Paulus diese herrlichen Wahrheiten niederschrieb und den Ephesern übermittelte, wo er ihnen etwas von ihrer Ehre oder man könnte auch sagen Herrlichkeit, ihrer herrlichen Stellung vorstellte. So enden diese Verse, die wir betrachtet haben, mit diesen praktischen Gedanken. Und vielleicht wollen wir das einfach mitnehmen. Wir haben gesehen, was für eine Gnade es ist, dass Gott seine Gedanken jetzt in dieser Zeit, in der wir leben dürfen, kundgetan hat. Dass er sie dem Apostel Paulus offenbart hat, der sie als ein treuer Verwalter weitergegeben hat. Und wir haben gesehen, wie gewaltig das ist, dass wir aus den Nationen jetzt Miterben sein dürfen, Miteinverleibte und Mitteilhaber der Verheißungen Gottes in Christi Jesu. Aber jetzt am Ende haben wir gesehen, dass es noch etwas Größeres gibt, als diese Gedanken zu erkennen und diese Segnungen zu genießen, nämlich, dass wir den Geber der Segnungen selbst kennen dürfen, dass wir den großen Gott, der diesen ewigen Vorsatz und Plan von jeher in seinem Herzen hatte, als unseren Vater kennen dürfen und dass wir den Herrn Jesus, den Mittelpunkt der Gedanken Gottes, als unseren Herrn und Heiland kennen dürfen.